Treffen sich zwei Männer nach langer Zeit wieder. Nach einer freudigen Begrüßung kommt die obligatorische Frage: Mensch, wie geht's dir? Nach einem kurzen Moment, der Griff in die Innentasche des Sackos und dann werden Bilder auf den Tisch gekloppt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Der Stolz ist dem Mann im Gesicht abzulesen. Nun wendet sich die Szene dem anderen zu. Sichtlich unbeeindruckt greift er ebenfalls in die Tasche und zückt die Bilder, die er dann im selben Takt auf den Tisch kloppt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Alles deutlich schöner und größer, als es auf den ersten Bildern zu sehen war. Dann legt er noch nach. Meine Pferde, zack, zack, zack. Meine Pferdepflegerin, zack, zack, zack. Ja, und auf den Bildern sind Modeltypen zu sehen, ist klar. Der Blick des ersten Mannes erstarrt sichtlich. Aber in der Schule, da warst du doch. Ihr kennt die Szene aus der Werbung von 1998, ihr erinnert euch vielleicht. Dann kommt die Karte auf den Tisch, mein Anlageberater. Und dann folgt der Slogan und das Logo des betreffenden Geldhauses. Ja, es ist oft so, dass die Werbung genau auf diese Eigenschaft der Menschen abzielt, der Stolz, der Ruhm, der Wunsch, besser zu sein als der andere, das zu zeigen, was wir erreicht haben. Ja, in dem Werbespot werden Männer gezeigt und ja, zugegebenermaßen sind sie anfälliger für Prahlereien dieser Art. Aber prahlen Frauen nie? Ganz gleich, Mann oder Frau, worauf bist du stolz? Kinder? Die neuen Schuhe? Auf eine Familie, die einen den Rücken stärkt, auf einen Fußballverein, der mal wieder gewonnen hat oder der Beste ist, oder auf die Fähigkeiten der Kinder Mein Kind konnte aber schon mit 10 laufen, konnte das Alphabet rückwärts aufsagen und bis 100 rechnen. Oder rühmen wir uns, weil unsere Kinder besser, schlauer oder frommer sind als die anderen? Oder eine Variante des Ruhmes ist auch, ständig die schlimme Situation herauszustellen, diese um zu zeigen, wozu wir zu tragen imstande sind. Sicherlich gibt es viele Antworten, die ihr jetzt geben könntet. Was könnt ihr gut? Wo seid ihr besser als die anderen? Und nun mal ehrlich, auf diese Frage würde ich oft keine Antwort bekommen. Sicher würdet ihr vielleicht das eine oder andere denken, aber sagen, nee, Eigenlob stinkt, wurde uns beigebracht und der Esel nennt sich immer zuletzt, aber versteckt und bescheiden versuchen wir vielleicht dennoch zu zeigen, was wir können. Ja, vielleicht seid ihr schon darauf gekommen, worauf ich hinaus will und was das Thema heute ist, oder ihr wisst es eh, weil ihr schon in den Losungen nachgelesen habt. Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Zack, das sitzt, oder? Ja, wir sollen uns demütig geben und immer schön gebückt, oder? Unsere Gesellschaft entwickelt sich völlig anders. In Talentshows zeigen Menschen, was sie können, und sie kommen nur dann weiter, wenn sie etwas können, was sie von anderen unterscheidet. In Einstellungsgesprächen müssen wir unsere Fähigkeiten anpreisen und unsere Stärken hervortun, sonst werden wir nicht beachtet. Auch das Zeugnis zeigen wir vor. Daran werden wir gemessen. Im Berufsleben müssen wir ständig zeigen, was uns von den anderen abhebt, der Schwächste verliert. Haben wir Christen in dieser Welt keinen Platz mehr? Sind wir dazu berufen, unterzugehen? Und selbst die Kirchen zeigen, was sie alles Gutes tun, um sich ihren Platz in der Gesellschaft noch zu sichern. Ich denke, die von mir relativ gemischt aufgeführten Begebenheiten, Situationen mit Selbstdarstellungscharakter können vielleicht differenziert werden. Spiele ich mich in den Vordergrund, um mich einfach nur hervorzutun, um andere in den Schatten zu stellen, oder geht es hier eindeutig um existenzielles Interesse im Sinne des Verkaufens der eigenen Arbeitskraft, oder bekomme ich meine Aufmerksamkeit durch eine besondere Bescheidenheit? Das Thema sich rühmen ist an sich ein sehr vielschichtiges. Es zielt aber immer darauf ab, Aufmerksamkeit zu bekommen. Unsere Welt braucht Talente und Fähigkeiten. Sie braucht Spezialisten, sie braucht innovative Menschen und kluge Köpfe. Sie braucht Menschen mit Führungsstärke und unsere Welt braucht Künstler, die unser Herz erfreuen. Aber können wir uns dessen rühmen, wenn wir Talente und Fähigkeiten besitzen? Können wir stolz darauf sein, einen hohen IQ zu haben? Können wir stolz darauf sein, toll und makellos auszusehen? Können wir stolz darauf sein, singen zu können? Können wir stolz darauf sein, ein Instrument zu beherrschen? Und ich denke, nun kommen wir dem Kern der zwei Sätze aus Jeremia 9 schon etwas näher. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ich persönlich bin der Meinung, dass sich ein Weiser gar nicht selbst rühmen muss. Jemand, der seine Weisheit zur Schau stellen muss, der ist vielleicht gar nicht so weise, wie er meint. Wenn jemand aber durch seine Weisheit einen guten Beitrag für die Gesellschaft, für die Menschen leistet, dann fällt es auf und die Menschen nutzen diese Weisheit. Der Ruhm stellt sich dann oft von ganz alleine ein. Ein starker Mensch muss seine Stärke nicht zur Schau stellen. Er muss nicht auf die Bühne, um seine Muskelkraft zu präsentieren. Er soll anpacken und seine Kraft für andere einsetzen. Das wird anerkannt. Was nutzt es, wenn ein Reicher sich ständig präsentiert und zeigt, wie viel Geld er hat? Vielmehr würde es nützen, wenn der Reiche seinen Einfluss, sein Geld den Mitmenschen in einen Dienst tun würde. Das würde ihm vielleicht einen ganz anderen Ruhm bringen, und das Zuschaustellen seiner Fähigkeiten oder seiner Güter zielt doch im Grunde genommen darauf ab, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, was uns, wenn wir es tun, von den anderen abhebt und die Mitmenschen auf eine niedere Stufe stellt. Ja, ich habe eben einige Aspekte eingebracht, wie wir unsere Besonderheiten, so nenne ich jetzt einmal die besondere Weisheit, Stärke und Reichtum, oder was wir sonst noch vorbringen wollen. Ich habe also vorgetragen, wie wir unsere persönlichen Besonderheiten und Herausstellungsmerkmale einsetzen können, um unseren Ruhm auf ein höheres Level zu heben. Aber trifft das nun den Kern des Textes? Ich sage auch hier nein. Es ist zwar ein guter Aspekt, der Gesellschaft mit unseren Möglichkeiten zu helfen. Und das sollen wir auf jeden Fall tun. Wir sollen unsere Gaben einsetzen, die wir von Gott bekommen haben, aber nicht zu unserer Ehre. Die Ehre gehört allein Gott. Häufig ist die erste Frage, die wir stellen, was habe ich davon? Das ist häufig der Antrieb unseres Lebens, unsere Motivation. Wenn ich auf der Arbeit eine zusätzliche Aufgabe übernehme, was habe ich davon? Wenn ich mich für Hilfsorganisationen einsetze, was habe ich davon? Wenn ich mich in der Gemeinde einbringe, was habe ich davon? Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, fragen wir uns das nicht auch manchmal? Überspitzt gefragt, soll nicht eher der Antrieb unseres Tun und Handelns die Frage danach sein, was hat unser Gott davon? Oder gar, steht unserem Gott nicht alles zu? Er, der uns mit den Fähigkeiten ausgestattet hat, er, der die Rahmenparameter so gestaltet hat, dass wir unsere Fähigkeiten ausbauen und nutzen können? Haben wir unser Vermögen wirklich selbst erarbeitet? Haben wir unsere Talente wirklich selbst antrainiert? Ganz klar, wer das Talent hat, unternehmerisch denken zu können, wird nicht gleich reich werden. Er muss sein Talent einsetzen und hart damit arbeiten. Wer eine schöne Stimme hat und musikalisch ist, der wird nicht gleich ein guter Sänger werden. Mit seinem Talent muss man arbeiten. Eine gute Stimme muss trainiert werden. Wer ein gutes Aussehen hat, wird nicht gleich ein berühmtes Fotomodel. Es sind hier die richtigen Kontakte und überhaupt der Wille dazu notwendig. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Aussehen und Körpergröße oft ein guter Türöffner für eine Karriere ist. Und besonders da wird es deutlich, dass alle diese Eigenschaften kein Grund für Selbstrühm ist. Es ist von Gott gegeben. Und wenn wir mit von Gott gegebenen Talenten auch arbeiten müssen. Talente, die wir von Gott bekommen haben, dienen Gott und der Gemeinschaft nicht automatisch, sondern gehen ganz besonders mit der Verpflichtung einher, damit auch zu arbeiten und diese auszubauen, um für Gott einzusetzen. Also daran sollten wir denken, wenn wir neidisch auf vermeintlich Talentiertere blicken. In Matthäus 25, Vers 14 bis 30 wird deutlich beschrieben, wie es Menschen ergeht, die ihre Talente nicht einsetzen und damit nicht arbeiten. Und sei das Talent und die Fähigkeit noch so gering. Vers 26b, du Schalk und fauler Knecht. Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Das sind ernste Worte. Wem viel anvertraut wird, von dem wird auch viel gefordert. Dennoch gibt es Menschen, die sagen, einen Gott brauche ich nicht. Ich habe mir alles selbst erarbeitet und wenn es mir mal schlecht geht, habe ich die Energie, um mich selbst aus dem Sumpf herauszuziehen. Ich bin der, der zusätzlich schwachen Menschen helfen kann. Ich bin stark genug, ein Mensch. Ich besitze die Kraft. Ein Gott? Ja, ich verstehe, wenn andere Menschen ihn brauchen, um sich an etwas zu klammern und ich finde es sogar gut, dass es sowas gibt. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche keinen Gott. Wow, was für ein Mensch. Und ich sage, er braucht doch einen Gott. Er hat einen Gott. Sein Gott ist er selbst für sich. Abgesehen davon, dass auch diese mentale Stärke eines Menschen eine von Gott gegebene Gabe ist und Gott auch hierfür die Ehre verdient hat, werde ich an ein biblisches Gleichnis erinnern, das in Lukas 12, in Versen 16 bis 21 steht. Ich lese ab Vers 19 bis 20. Ihr kennt das. Liebe Seele, du hast nun großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wes wird sein, dass du bereitet hast? Also, was nutzt es dir nun, was du angesammelt hast? Ja, in dieser Begebenheit geht es zwar scheinbar primär um das Ansammeln von Gütern und das sich nicht verlassen auf die Versorgung des himmlischen Vaters, aber es macht uns auch eins deutlich, wer das letzte Wort hat. Denn wenn wir uns von Gott abwenden, läuft alles trotzdem gut. Wir nehmen unsere Besonderheiten, unsere Talente mit. Wenn Gott sich aber von uns abwendet, dann sieht es sehr, sehr düster aus. Danke, lieber Gott, für die Fähigkeiten, die mich mein Leben nun ohne dich meistern lassen. Und tschüss. Falls es mir mal schlechter geht, komme ich wieder und bitte dich um Hilfe und Kraft. Aber jetzt gehe ich allein ohne dich. Und da ich dich jetzt nicht brauche, bekommst du auch keine Ehre. So könnte dieses selbstherrliche Gebet des Menschen klingen. Wenn wir als Mensch so von jemandem behandelt würden, wären wir sicher extrem sauer, oder? Und kämen sie dann irgendwann mal wieder zurück und benötigten unsere Hilfe, wir würden sie im Regen stehen lassen, außer vielleicht bei unseren Kindern. Und zum Glück sind wir Gottes Kinder. Zum Glück, weil oft verhalten wir uns so und haben Vergebung nötig und danken Gott dafür, dass Jesus auch für diese Verfehlung gestorben ist, damit wir befreit sind. Was bleibt uns dann noch, wenn uns Krankheiten ereilen, die uns die Fähigkeiten nehmen, mit denen wir uns rühmen können? Womit können wir uns dann noch aufs Treppchen stellen? Unsere Gesellschaft zeigt es deutlich. Ein Fußballspieler, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr spielen kann, dessen einziges Talent es war, mit dem Ball umgehen zu können, der wird schnell von der Gesellschaft vergessen. Ganz egal, wie gut er einmal spielen konnte. Eine Schauspielerin, die wegen des fortschreitenden Alters und der verblassenden Schönheit, wie man das auch immer definieren mag, also die wegen ihrer verblassten Schönheit keine Rollen mehr bekommt, die verschwindet aus dem Blick und aus dem Ruhm der Öffentlichkeit. Und wenn das alles ist, worauf die Menschen ihr Leben bauen, fallen sie in ein tiefes Loch oder landen als letzte Rettung allenfalls noch im Dschungelcamp. Was ist nun also ein verlässlicher Grund für Ruhm? Was hat für uns immer Bestand? Was ist die allerwichtigste Anlagequelle für unseren Ruhm, dass er sich sogar noch vermehrt? Worauf können wir bauen? Wenn wir Ruhm überhaupt nötig haben, und das wollen wir hier auch einmal erwähnen, nicht jeder Mensch ist auf Ruhm aus. Es gibt Menschen, die lieber im Hintergrund bleiben und nicht den Drang haben, sich hervorzutun. Deswegen finde ich den Einstieg in den Vers 23 so bemerkenswert. Sondern wer sich rühmen will, also nicht jeder soll sich rühmen und bekommt hier den Grund dazu, nein, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gott ist ein Gott, der nicht viel von uns erwartet. Er erwartet von uns aber die Ehre, die ihm zusteht. Er sagt es ganz deutlich: Ich bin der Herr. Diesen Anspruch hat allein nur unser Gott. Er steht über allen und ihm allein gehört die Ehre. Wenn er uns die Gaben und Fähigkeiten gibt, erwartet er die Ehre und den Ruhm dafür. In den ersten Büchern der Bibel gibt, erwartet er die Ehre und den Ruhm dafür. In den ersten Büchern der Bibel finden wir dieses bereits. 2. Mose 34, Vers 14: Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifriger Gott ist er. Ist es nicht so, wenn wir einen Menschen wegen seiner besonderen Fähigkeiten besonders ehren, dass wir eigentlich einen anderen Gott dienen? Den Ruhm hat unser Gott verdient. Aber ist dann ein Klatschen, wenn der Chor schön gesungen hat, Sünde? Soll man nicht Danke für eine Predigt sagen, wenn sie ihm viel zu sagen hatte? Soll man einem Musiker nicht Beifall klatschen? Ja, ich denke, dass es deutlich wird, wenn man uns etwas schenkt. Sagen wir nicht Danke aus Dankbarkeit? Können wir nicht auch klatschen aus Dankbarkeit dem Chor, dem Sänger oder dem Spieler eines Instrumenten gegenüber? Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass diese Dankbarkeit eine Dankbarkeit in erster Linie gegenüber Gott ist, dann kann es nicht falsch scheinen. Wenn es aber in eine Vergötterung ausartet, so wie die Megastars in unserer Zeit verehrt werden, und das trifft auch auf das Genre christlicher Musik zu oder auch bei besonderen Predigern, dann ist es falsch und ein Verehren fremder Götter. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wie können wir uns aber rühmen, dass wir Gott kennen? Es fällt uns oft schwer, stolz darauf zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Warum sollen wir auf etwas stolz sein? Warum sollen wir uns mit etwas rühmen, was wir nicht beeinflussen können? Eine komische Frage. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen es gibt, die stolz sind, ein Fan von einem Fußballverein zu sein. Als ich vor nicht allzu langer Zeit eine Stadionführung im Westfalenstadion, die Person, die uns durch die Anlage geführt hat, war mit ganzer Seele Borussia Dortmund-Fan. Mit allem, was er sagte, ehrte er den Verein und schloss sich da selbst ein. Er sei ein Teil des Vereins und wenn die Borussen siegen, ist es auch sein Verdienst. Auf dem Platz, das seien nur die Akteure. Ja, alle Makel des Stadions wurden ins Positive gedreht. Er hat seinen Verein so in den Himmel gehoben, dass ein Teilnehmer der Führung zwischendurch ein lautes Amen rief. Ja, er hat es genauso empfunden wie ich. Es hatte irgendwie einen religiösen Charakter. Wenn es derartigen Ruhm und Stolz in einem Fußballverein gibt, in einem Verein, der Sportlichkeit und Mannschaftsgeist auf der Fahne stehen hat, aber am Ende doch nur Ruhm und Geld, dass es am Ende doch nur um Ruhm und Geld geht, dann sollte es doch um viel mehr ein Ruhm für uns sein, ein Gotteskind zu sein. Wenn unser Gott siegt, dann freuen wir uns von ganzem Herzen. Wenn Gott verspottet wird, dann gilt dieser Spott auch uns. Wir sind ein Teil Gottes, weil wir seine Kinder sind. Das ist der Grund, womit wir uns rühmen können. Und wir müssen unseren Verein nicht erst noch in den Himmel heben. Der ist schließlich schon dort. Ja, am Anfang dieser Predigt habe ich erwähnt, dass selbst Kirchen mit tollen Aktionen prahlen müssen, um ihre Stellung in der Gesellschaft noch zu rechtfertigen, wo ja kaum noch jemand nach Gott fragt. Wozu brauchen wir dann überhaupt noch Kirchen? Hier wird oft die gesellschaftliche Stellung der Kirche hervorgehoben, Arbeitgeber als Träger für diakonische Einrichtungen, Kindergärten und Krankenhäuser. Damit rühmt sich die Organisation und deswegen hat Kirche heute noch einen Platz in unserer Gesellschaft. Gott sagt aber, wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. So einfach. Wir sollten alle zu den Wurzeln zurück. Da ist der Ruhm verborgen, darin, dass wir Gott kennen. Dann haben wir als Kirche, dann haben wir als Gemeinde unseren Platz in der Gesellschaft. Ja, und von einem barmherzigen Gott zu reden, das fällt allen noch wirklich leicht. Und das unterscheidet Gott von den Götzen dieser Welt. Ja, unser Gott ist barmherzig. In Verbindung mit Gerechtigkeit macht diese Barmherzigkeit erst einmal Sinn. Ja, wir wissen, dass unser Gott ein gerechter Gott ist. Und deshalb können wir stolz sein. Nun haben wir Menschen aber oft unsere Probleme mit der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Sehen wir nicht viel Unrecht? Christen werden verfolgt und getötet. Umweltkatastrophen treffen nicht nur gottlose Menschen, sondern auch Christen. Und ja, das ist ein sicherlich anspruchsvolles Thema, dem wir eine ganze weitere Predigt widmen könnten. Nicht zuletzt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg macht es deutlich. Wir haben es von Helmut in der Lesung gehört. Nachlesen können wir es in Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Alle bekommen den gleichen Lohn für unterschiedliche Arbeitsleistungen. Und der Chef sagt zum Schluss im Vers 13b, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Also was ich hier mache, ist gerecht. Und in Vers 15, oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem mein? Siehst du darum so scheel, weil ich so gütig bin? Unser Gerechtigkeitsempfinden ist oft anders als das von unserem Gott. Wir sind nicht der Maßstab für Gerechtigkeit, sondern Gott selbst ist der Maßstab. Und dass er es gut mit uns meint, das bezweifeln wir nicht. Oft wissen wir nicht, was sich in der verborgenen Welt abspielt, welche Mächte dort gegeneinander kämpfen. Daher wissen wir auch oft nicht, warum Gott das ein oder andere Mal auf dieser Welt einfach das eine oder andere auf dieser Welt einfach mal geschehen lässt. Wir wissen aber, wer der Sieger ist. Das ist Gott. Immer. In Jesaja 4, Vers 21 steht, erzählt doch von den Taten eurer Götter, ja, beratet euch und bringt Beweise herbei. Wer hat dies alles seit langem verkündigt, es längst im Voraus angesagt? Und war ich es nicht, Jahwe, außerdem es weitere keinen Gott gibt? Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Das ist der Absolutheitsanspruch unseres Gottes. Es gibt keine Gerechtigkeit, die nicht von unserem Gott kommt. Das sollte uns stolz machen. Ja, in diesem Vers steht auch, dass es keinen anderen Gott gibt. Ganz egal, ob andere das doof finden oder anderer Meinung sind. Ein Schalke-Fan ist auch stolz auf Schalke, auch wenn alle Fußballfans anderer Vereine erklären, warum Schalke doof ist. Und darüber kann man tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein. Was unseren Gott angeht, da ist es sicher, wer der Beste ist. Wir Christen lassen uns manchmal schneller beirren. Worauf seid ihr stolz, habe ich am Anfang gefragt. Und sicher ist euch das eine oder andere in eurem Leben eingefallen, was euch stolz macht. Wir können auf unser ganzes Leben stolz sein. An Leben, das an unserem barmherzigen und gerechten Gott hängt. Wir können stolz darauf sein, dass er unsere Weisheit ist, dass er unser Leben ist oder dass er der ist, auf dem wir unser Leben bauen können. Und dieser Stolz erhebt uns nicht über alle anderen. Nein, dieses Angebot dazu zu gehören, Gott kennenzulernen, gilt jedem. Auch das macht den Grund unseres Ruhms so einzigartig. Stellt euch vor, Bei der Szene, mit der ich die Predigt oder mit der ich in die Predigt eingestiegen bin, hätten die Männer ihre Taschenbibeln auf den Tisch gekloppt und hätten damit ihren Stolz gezeigt. Statt missgünstig und neidisch auf den anderen zu sehen, hätten sie sich nach all den Jahren darüber gefreut und sich in den Arm gelegen. Oder, aber in der Schule warst du doch der größte Rowdy. Und dann kommt die Karte, mein Lebensberater, Jesus Christus. Sicher seid ihr kreativ und habt Ideen, wie man diese Szenen noch weiter ausgestalten könnte. Du kannst dich also rühmen, Gott zu kennen. Kennst du ihn? Amen.